Die Marion wollte was weitergeben. Komm schnell vor.
Also der Heilige Geist, der schließt mir immer wieder mal was auf. Also bevor ich die Bibel lese, bete ich immer, Heiliger Geist, schließ mir dein Wort auf und erleuchte mich, erhelle mich und sage mir, was du mir beibringen willst. Und ich habe den 1. Korinther 13, 8 bis 10. Ich lese jetzt einfach mal vor, den Versabschnitt. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Und der Vers 10, eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Und ich habe lange Zeit die Zungensprache nicht richtig verstanden, beziehungsweise am Anfang hat sie mir Angst gemacht. Dann später habe ich mich verunsichern lassen durch Irrlehre und falsche Lehre. Und inzwischen praktiziere ich sie wirklich gern. Und der Heilige Geist hat mir aufgeschlossen, das, was viele in der Christenwelt nicht verstehen, dass wir das für jetzt hier noch haben dürfen und dass damit die Ewigkeit gemeint ist. Im Himmel, wie Thomas immer predigt, da brauchen wir es nicht mehr, da brauchen wir keine Gemeinde mehr, keine Dienste mehr und auch die ganzen Geistesgaben nicht. Aber viele, viele in der Christenwelt verstehen das leider nicht und lehnen die Zungensprache ab und das ist ja Gottes Geheimsprache mit uns. Das ist ein Geschenk, das ist eine Gabe, die er jedem aufschließt, wenn er das aufschließt will, weil die Gaben gibt wirklich der Heilige Geist nur alleine. Und bei mir hat es auch lange gedauert, bis ich meinen Widerstand überwinden konnte und auch meinen Stolz, ihn frei durch mich fließen und reden zu lassen und ihm das Ruder zu überlassen. Und das sollte ich an euch weitergeben. Danke.
Super, danke Marion. Klasse. Sehr, sehr gut. Witzig, da du ja nicht weißt, was heute mein Thema ist. Aber er weiß es, gell? Das ist gut. Papa, wir strecken uns aus nach der Gegenwart. Wir strecken uns aus nach der Gemeinschaft mit dir. Danke, dass deine Liebe ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und danke, Heiliger Geist, dass du heute Morgen da bist, dass du jeden abholst, wo er ist, dass du jedem das gibst, was er braucht. Danke, dass du jetzt den Ackerboden pflügst, dass dir Same auf einem guten Boden fällt, in eine tiefe Furche Frucht bringt für jeden Einzelnen. Danke, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns immer wieder veränderst. Danke, dass wir von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und von Helligkeit zu Helligkeit gehen. Danke, dass dein Wort niemals, niemals, niemals leer zurückgeht, sondern es immer das vollbringt, wozu du es ausgesendet hast, auch in unserem persönlichen Leben. Und danke, Papa, für jedes Wort, was du in mein Leben gesendet hast. Danke dafür, danke, dass es Frucht bringt. Danke, dass es bleibt. Danke, dass es ein Ewigkeitswert hat. Wir haben gehört, Himmel und Erde werden vergehen, dein Wort bleibt in Ewigkeit und die Liebe, die du uns gegeben hast, die bleibt auch in Ewigkeit. Danke, dass sich das nicht verändert. Du bist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ja, wow. Immer wieder führt mich der Heilige Geist zum Thema Liebe. Und das Thema Liebe ist ja, glaube ich, mit das Herausforderndste überhaupt, aber auch das Schönste gleichzeitig. Denn wenn wir uns geliebt fühlen, ist es das Schönste für uns. Wenn wir lieben sollen, andere, uns selber, den Nächsten oder Gott oder die Feinde, dann ist es sehr, sehr herausfordernd, gell? Dann ist es fast wie eine Baustelle. Und trotzdem lässt uns Gott dann nicht aus der Schule raus. Er lässt uns nicht von der Leine und sagt, naja, probier's halt mal, wenn es nicht klappt, dann ist es okay. Das funktioniert im Reich Gottes nicht. Im Reich Gottes ist alles gegründet auf Wahrheit, auf Gerechtigkeit, auf Gottes Liebe. Und Gott lässt uns da nicht aus der Schule raus. Und ich glaube, das ist gut so, oder? Und gerade in dem Zwischenmenschlichen, da merken wir immer wieder, wie herausfordernd es ist, mit Menschen umzugehen, wenn sie was versprechen und nicht halten, wenn sie nicht so sind, wie wir sie gerne hätten, wenn sie eine andere Meinung haben wie wir, wenn sie anders aussehen wie wir, wenn sie anders reden wie wir. Es gibt so viele Gründe, wo Menschen für uns persönlich herausfordernd sind. Und Gott sagt, wir sollen die alle lieben. Das ist schon interessant, oder? Wenn er sagen würde, hab sie ein bisschen gern, würde ich schon sagen, oh, das ist aber ganz schön herausfordernd. Aber nee, er geht noch einen Schritt weiter und sagt, wir sollen sie lieben. Und wir werden uns heute Morgen ein bisschen was anschauen. Der Heilige Geist hat mir heute Morgen gezeigt, wenn ein Christ nicht aufpasst und den Weg der Liebe verlässt, wird es ersetzt mit Religion. Ganz oft wird auch die Liebe in Gemeinden, in Organisationen, in der Ehe oder sonst wo ersetzt mit Religion. Was ist Religion? Programm. Wenn ich meine Kinder nicht lieben kann, weil ich irgendeinen Grund habe, sie nicht zu lieben, dann ersetze ich die Liebe mit einem Programm. Ich mache einen Plan, was sie tun müssen, ihr Zimmer aufräumen, das Geschirr wegräumen, irgendeinen Plan mache ich und dann versuche ich, sie gerne zu haben. Weil lieben kann ich ja nicht, will ich nicht. Und heute Morgen hat der Heilige Geist mir gesagt, die Liebe ist der Treibstoff in unserem Tank. Und wenn wir die Liebe verlassen, fährt unser Auto nirgends mehr hin. Und vielen passiert es, dass sie am Straßenrand stehen, von der Autobahn, vom Highway, und viele fahren vorbei. Und je mehr vorbeifahren, desto mehr regt sich derjenige auf, der da steht, und sagt, die fahren alle an mir vorbei, was soll das? Hast du schon mal erlebt, dass in deinem Leben Phasen waren, wo Menschen, ich sage jetzt mal in der Gemeinde oder geistig an dir vorbeigefahren sind? Die schneller gewachsen sind wie du, die schneller gelernt haben wie du, die schneller in der Weisheit waren, die schneller in der Veränderung waren, wo du einfach, wenn du ganz ehrlich bist, gespürt hast, wow, der fährt an mir vorbei, einfach so. Und wir wollen, dass die anhalten und uns von ihrem Benzin geben. Die sagen aber, nö, das ist mein Benzin, das ist gut so. Der Treibstoff, nochmal, in deinem Christenleben ist die Liebe. Wenn du den Weg der Liebe verlässt, geht dein Tank leer. Und dann stehst du am Straßenrand und je länger du da stehst, desto mehr werden deine Reifen platt, dein Auto wird alt, es rostet. Und so sind manche Christen an einem Punkt, wo sie denken, alle anderen sind falsch, nur sie nicht. Die Lösung ist ganz einfach. Geh zurück in die Liebe. Lass den Heiligen Geist, der Heilige Geist, Geist, heißt im Griechischen, heute sind leider unsere zwei Griechen nicht da, heißt Pneuma. Schon mal gehört? Pneumatik, Pneuma ist der Geist. Und der Geist in deinen Reifen ist Luft. Luft, Geist. Verstanden? Wenn deine Reifen platt werden, brauchst du neu den Heiligen Geist, der in deine Reifen kommt und dein Profil wieder füllt. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Predigt gemacht, das Römer 5 Rad. Da habe ich da ausführlich drüber gesprochen. Wenn es dich interessiert, ich hole sie für dich raus, kannst du nochmal reinhören. Was sagt uns der Heilige Geist heute Morgen? Wir müssen auf diesem Weg bleiben, der in der Liebe ist, damit wir weiterkommen. Und es ist nicht wichtig, ob du mit 200 fährst oder mit 80, Hauptsache ist, du fährst. In 1. Johannes 4, ab Vers 7 in der Neuen Genfer, 1. Johannes 4, ab Vers 7 in der Neuen Genfer, da heißt es, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott, nicht in Programm, nicht in Religion, nicht in irgendwas anderem, auch nicht in der menschlichen Liebe. Sondern die ist von Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Ich könnte jetzt sagen, Christen, denen es schwerfällt zu lieben, die haben die Nähe Gottes verlassen. Versteht ihr, um was es dem Heiligen Geist heute Morgen geht? Je näher du bei Gott bist, desto leichter fällt es dir, Gott zu lieben. Manchmal, es ist ein Beispiel, das hinkt, aber manche Männer gehen ein halbes Jahr auf Montage. Und manchmal merkt die Frau so, je länger der Mann weg ist, desto weniger denke ich an den, desto irgendwie schläft alles ein. Logisch. Ist der Mann jeden Tag da, brennt das Feuer. Und wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, Gott jeden Tag in unserem Leben präsent ist, brennt das Feuer. Vernachlässigen wir das, ist es wie wenn wir auf Montage sind. Wie wenn wir unterwegs sind in der Welt, aber nicht bei Gott. Wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wisst ihr, was ganz oft in Gemeinden passiert? Gott zu kennen, auch in Kirchen. Gott zu kennen, ist das eigentliche Ziel und der Sinn deines Lebens. Dass du Gott kennst und ihn liebst und er dich kennt. Und ganz oft in Gemeinden, wo das nicht gelebt wird, wird es ausgetauscht mit Programm. Dann machen wir Freizeiten, dann machen wir eine Show, dann gibt es Hierarchie in der Gemeinde. wo es suggestiert wird, dass der Bruder, der schon 30 Jahre gläubig ist, viel weiter ist wie du. Aber das muss nicht heißen, dass der ganz nah bei Jesus ist. Das kann sein, dass er 30 Jahre gläubig ist, aber ganz weit weg. Religion ersetzt Liebe. In der Religion brauchst du keine Liebe. Wenn ich irgendwo hingehe in der Gemeinschaft aus Religion, aus Pflichtbewusstsein, wenn ich nur mit meiner Frau zusammen bin aus Pflichtbewusstsein, muss ich sie nicht lieben. Vielleicht hat sie Hektar, vielleicht hat sie Wald, vielleicht hat sie Ackerhäuser und deswegen bin ich mit ihr zusammen. Gibt viele Gründe, aber dann muss ich sie nicht lieben, ich spiele sie ihr vor. Es gibt auch manche Christen, die Gott vorspielen, dass sie ihn lieben. Und da müssen wir aufpassen auf diesem Weg. Der Weg ist ganz gefährlich. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Das ist mal ein generelles Ding, dass wenn du nicht von neuem geboren bist, hast du Gott nicht erkannt. Aber du kannst auch ein Leben führen, wo du Gott täglich nicht erkennst. Wo Gott dir sagen will, da sitzt ein Obdachloser, geh hin, red mit ihm. Na, ich habe keine Zeit für so Leute. Wupp. Ganz banales Beispiel. Gibt so viele Dinge, die uns wegführen von Gott. Aber hier heißt es, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, sichtbar, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist Gottes Liebe sichtbar. Eine Liebe, die nicht sichtbar wird, nützt uns wenig. Wenn du denkst, ich liebe mein Kind und gibst ihm keine Liebe von klein auf, das haben wir uns angeschaut, im Kaiser Friedrich, wo ich euch erzählt habe, der im Kinderheim Babys weg hat und er den Leuten gesagt hat, gebt den Kindern keine Aufmerksamkeit, keine Liebe und nach 14 Tagen sind die alle gestorben. Also ist der Mensch gemacht, um Liebe zu empfangen. Und manchmal ist es aber auch für Christen so, dass sie denken, die Gemeinde ist ein Krankenhaus und ich werde dort versorgt, ich kriege ein Bettchen, ich kriege was zu essen, ich werde mit allem versorgt und die Geschwister ist das Krankenhauspersonal. Das ist für jemanden, der neu in das Reich Gottes kommt, ist das völlig in Ordnung und legitim. Aber wenn das so ein 30-Jahres-Programm wird, bet mal du, frag mal du, mach mal du, dann ist das wieder ganz, ganz furchtbar, weil das ist auch keine Liebe. Wenn ich andere ausnutze, bin ich auch nicht in der Liebe. Vers 10, das ist das Fundament der Liebe. Das ist das Fundament der Liebe. Es gibt ein Fundament der Liebe. Nämlich, was wir gerade gelesen haben, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns dadurch das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Und nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Leute, wenn wir von neuem geboren sind, sind wir ganz oft in der ersten Liebe drin. Das tut richtig, richtig gut. Wir haben so einen Vorschuss, so eine Anzahlung von Liebe auf unser Konto bekommen. Die ganze Welt ist rosarot. Und dann ist es manchmal ein halbes Jahr, bei manchen ist es ein Jahr, bei anderen nur ein paar Wochen oder ein paar Monate. Manche Christen habe ich auch kennengelernt, die haben das nie erlebt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also wo ich zur Errettung kam, da war nichts mehr wie vorher. Da war alles auf den Kopf gestellt und es war gut so. Dinge, die ich vorher liebte, habe ich gewusst, die hasse ich jetzt. Und Dinge, die ich vorher gehasst habe, habe ich angefangen zu lieben. Warum? Weil Gott einen Austausch gemacht hat. Wenn ich der Teufel wäre, würde ich diese Verse ernst nehmen. Und ich kenne niemanden, der die Bibel so ernst nimmt wie der Teufel. Wenn er das nicht tun würde, würde er dich nicht ständig attackieren. Er würde nicht ständig auf dir rumhacken und versuchen, dich aus der Liebe und aus dem Glauben zu ziehen, weil er weiß, wenn die Liebe und der Glauben in dir sind, bist du die größte Gefahr für ihn. Er nimmt das Wort Gottes ernst, sehr ernst. Wenn ich ihn wäre, würde ich jede Bibelstelle, die Gott gegeben hat, umdrehen ins andere. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, im Vers 7 haben wir angefangen. Ich würde gucken, dass die Leute in der Gemeinde sich nicht lieben. Ich würde gucken, dass sie sich einander verletzen. Ich würde schauen, dass sie in der Verletzung bleiben. Ich würde schauen, dass sie raus sind, zuallererst raus sind aus der Liebe. und nicht mehr den Weg zurückfinden. Wenn ein Christ raus ist aus der Liebe, kommt ein Programm. Hör mir gut zu. Ein Programm, das ist aus der Hölle. Die Liebe sagt dir, vergib deinem Geschwister oder wer auch immer das ist, deinem Feind, egal wer, wir sollen vergeben. Wenn du nicht in der Liebe bist, kannst du nicht mehr vergeben. Es geht nicht. Dann kommt ein Programm, wo du sagst, naja, die und die und die und die finde ich gut und die und die und die, die meide ich. Ich setze mich an die andere Seite der Gemeinde, wenn sie vorne sind, setze ich mich hinten hin, wenn sie links sind, setze ich mich rechts. Und ich schaue, dass ich denen aus dem Weg gehe, weil die sind mein Problem geworden. Verstanden? Und wenn eine Gemeinde so ist und die Gemeindeleitung das nicht merkt und nicht spürt und lässt es laufen, vermehrt es sich. Das ist Unkraut. Unkraut vermehrt sich schneller als Weizen. Und wenn du dir selber beim Reden zuhörst, merkst du, ob du in der Liebe bist oder eben nicht. Und ich meine nicht, wo wir uns mal geschwind aufregen, das passiert mir auch noch, und mal sagen, oh Mensch, der Depp wieder. Und dann aber merke ich, der Heilige Geist, okay, wie sagt er immer, wer weiß es noch? Thomas, was auch immer dein Name ist. Er lässt mir das nicht durch und ich bin so dankbar, dass er mir das nicht durchlässt. Weil wenn er es mir durchlassen würde, würde ich Angst kriegen. Dann würde ich wirklich Angst kriegen. Aber solange er mich korrigiert und sagt, hey, sage ich danke, Jesus. Halleluja. Das ist das Fundament der Liebe, dass Christus in unser Leben kam, von Gott gesandt und uns rausgeliebt hat. Wenn wir an die Errettung denken, denken die meisten Christen immer, okay, gut, ich komme nicht mehr in die Hölle, ich komme jetzt in den Himmel. Das ist eine Frucht, aber nicht das Hauptziel. Das Hauptziel, warum Jesus in dein Leben gekommen ist, ist, um dir den Vater zu zeigen. Menschen, die sich bekehren, weil sie eine Botschaft gehört haben, dass der Vater sie liebt, und sich dann bekehren, die sagen, okay, jetzt will ich aber den Papa kennenlernen, wie ist denn der wirklich? Leute, die sich bekehrt haben, weil ihnen gesagt wurde, du kommst in die Hölle, diese Angstbotschaften, kennt ihr das? Wo sie da stehen mit dem Schild und da ist irgendwo wieder irgendeine Party von irgendwelchen Leuten in der Welt, nennt sie Sünder, und da steht drauf, ihr kommt alle in die Hölle. Das ist total ansprechend. Das ist die Liebe des Vaters geteilt. Immer und immer wieder sieht man das und erlebt man das. Und wenn diese Leute sich bekehren, die denken dann, okay, jetzt bin ich bekehrt, ich komme nicht mehr in die Hölle, jetzt ist gut. Die haben nie den Wunsch, ganz selten habe ich das erlebt, dass die den Wunsch haben, den Vater kennenzulernen. Weil die haben Angst vor Gott, immer noch. Die haben eine andere Angst. Vorher hatten sie Angst vor der Hölle, jetzt haben sie Angst vor Gott. Alles, was sie tun, ist, weil sie Angst haben. Aber die Angst ist nicht Teil der neuen Schöpfung. Teil der neuen Schöpfung ist, uns komplett frei gemacht zu haben von jeder Form der Angst. Das schauen wir uns gleich noch an. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern er hat uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir auch verpflichtet, einander zu lieben. Oh, das habe ich mir rot gemacht auf meinem Zettel. Das ist wieder ein ganz, ganz böser Vers. Wenn du nicht in der Liebe bist. Wenn du in der Liebe bist, liest du das gerne. Sagst du Amen, Halleluja. Mit all unserem Versagen, was wir noch haben, mit all unserer Unzulänglichkeit, die noch da ist. Aber du weißt, hey, ich bin verpflichtet, andere zu lieben. Und hier steht nicht wer. Hier steht andere lieben. Vers 12. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Wow. Steht es da genauso? Ja. Manchmal ist es ein bisschen ältere Version. Seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Wenn ich das nicht sehe in jemand, dass da eine Grundauferneuerung stattgefunden hat, dann stimmt was nicht. Das kann nicht sein, dass jemand zu Gott gekommen ist und er lebt genauso weiter wie vorher. Es ist unmöglich. Es ist absolut unmöglich. Es geht nicht. Schon mal festgestellt. Es geht nicht und es ist gut so, weil dann es wiederum bezeugt denen, die wirklich wiedergeboren sind, die sich echt bekehrt haben, dass eine Veränderung stattgefunden hat und immer noch stattfindet, eine permanente Erneuerung bis zum letzten Tag auf der Erde, wirst du erneuert. Eine ständige Veränderung von allem, was uns früher ausgemacht hat. Und es tut seine Liebe. Seine Liebe kann Menschen besser verändern. Seine Liebe ist total heilsam. Und immer wenn Gott durch die Liebe verändert, ist es ohne Narben. Wenn Menschen andere Menschen verändern, bleiben immer Narben. Und die Narben erinnern sie immer daran. Es gibt Umerziehungscamps. Auch heute noch. In vielen islamischen Ländern werden Christen gezwungen, den Islam anzunehmen. Den Koran auswendig zu lernen. Das geht nicht aus Liebe, es geht aus Gewalt. Aus Hass. Gott zwingt dich auch nicht, dass du andere liebst oder vergibst. Einfach nur aus Gehorsam, das macht keinen Sinn. Gott möchte, dass du es in der Liebe tust. Und dann fällt es ganz leicht. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Das haben wir uns auch schon angeschaut vor ein paar Sonntagen, stimmt's? Gottes Anteil an der Ewigkeit, was wir auch schon gehört haben, ist sein Geist. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er ist ein Pfand, was Gott uns gegeben hat, wo er uns sagt, wir sind nicht alleine. Wir müssen es nicht aus uns heraus tun, aus unserer Kraft, sondern er ist da. Und in der Liebe gibt es vier Stufen. Ich, der Nächste, Gott und die Feinde. Wir denken oft, die Feinde zu lieben ist das Schwierigste. Ich sage dir, was am schwierigsten ist, dich selbst zu lieben. Dich selbst zu lieben. Ich habe in meinem Leben so viele Menschen kennengelernt. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre Pastor. Die größten Probleme haben in ihrem Leben, sind die, die sich selber nicht lieben können, wollen oder wie auch immer. Nicht die Feinde sind das Problem. Den Feinden zu vergeben ist eine Entscheidung und der Heilige Geist stellt sich dazu. Aber sich selbst zu lieben und anzunehmen. Jeder Mensch lehnt sich ab aufgrund seiner Herkunft, seiner Ausbildung, seinen Eltern, seiner Schulbildung, seiner Hautfarbe, seines politischen Standes oder was auch immer, was Leute so denken, machen, fühlen. Und wenn sie merken, irgendwie das war falsch oder das funktioniert nicht, lehnen sie sich ab. Und dann kommt Gott in ihr Leben. Sie wissen, Gott liebt sie bedingungslos und manche kommen nicht in die Freiheit. Hast dich schon mal gefragt, warum das so ist? Sie müssen anfangen, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren und zu sagen, so wie ich bin, ist gut, weil Gott hat mich so gemacht. Vanessa ist schwanger. Der kleine Mann tritt öfters. Dann erzählt sie, dann macht er Salto, Motale, dann rülpst er ständig und so. Ich denke mir, was ein Wunder. Ich habe mich schon oft gefragt, warum wächst der Daumen an der Hand und nicht an der Stirne? Wäre doch lustig, könntest du Einkauftasche hinhängen? Nee, wäre nichts, dann siehst du nichts mehr. Aber warum passiert es so, wie es passiert? Weil Gott sagt, ich habe dich im Mutterleibe bereitet. Ein Wunder. Wir können da von außen überhaupt nichts kontrollieren oder bestimmen. Das passiert so, wie Gott es bestimmt hat. Das ist seine Liebe in Aktion, oder? Wir können an uns auch nichts verändern. Wir können nur sagen, es ist so, wie es ist, ich bin so, wie ich bin. Und wenn ich das sage, ich habe lange, lange, lange gekämpft mit mir selber. Ich habe lange, lange gesagt, Herr, warum bin ich in eine Familie hineingeboren, wo beide Eltern Alkoholiker sind, wo Gewalt tagtäglich an der Tagesordnung ist, meine Eltern totale Egoisten waren. Warum? So viele Verletzungen, so viele Tränen über all die Jahre. Und danach, ich bin 55, ich habe immer noch Defizite in meinem Leben. Könnt ihr euch das vorstellen? Vanessa war auf der Babyshower von Vanessa, Barbara war auf dem Babyshower von Vanessa, hat die Wurst gekauft. Die hat so viel Wurst gekauft, da kam sie heim mit einer Tüte mit Wurst. Geht's noch, Frau? Ja, ich hab's gut gemeint, da kamen 14 Frauen. Sag ich, 14 Frauen essen doch nicht 14 Packungen Wurst. Aufschnitt, versteht ihr? Und dann bin ich da gesessen und wir haben so viel Wurst daheim, mir ist das mittlerweile Wurst. Und ich weiß, ich durfte nur eine Scheibe Wurst auf mein Brot tun. Meine Mutter stand immer hinten dran und ich habe zwei Scheiben, bam, habe ich einen in den Nacken gekriegt. Ich bin 55 Jahre alt, ich kann mir ganz viel Wurst kaufen. Aber es ist immer noch in mir drin, könnt ihr euch das vorstellen? Am Freitag haben wir gefrühstückt, sagt Bärbel, tu doch noch mehr Wurst drauf. Und ich so, es kam in mir dieses, Mein Gott, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Es ist immer noch da. Ja, es ist immer noch da. Und es ist ein ganz banales Beispiel. Dann habe ich mir 4 Scheiben Wurst drauf. Und der erste Biss war immer noch so. Ich habe noch zusammengezuckt beim ersten Biss. Weil ich merke, es ist ganz tiefes Traumatisiertsein, was immer noch drin ist nach all den Jahren. Aber ich habe gesagt, danke Jesus, ich kann mir 4 Scheiben Wurst drauf tun. Keine Ahnung, was bei dir so läuft. Aber da laufen auch Dinge. Und es ist eines der letzten Restposten aus meiner Kindheit. Ganz, ganz viel ist schon weg. 99% ist weg. Es sind noch so kleine Sachen, wo ich manchmal noch so entdecke und denke, Mann, hat die eine Angst in mich hineinprojiziert. Und manchmal war die Wurst dann schimmelig. Dann hat sie den Schimmel abgekratzt, das kann man noch essen. Dann haben wir als Kinder als die schimmelige Wurst gegessen oder Marmelade. Ganz oft Marmelade schimmelig, den obersten Ding weg und dann haben wir das gegessen. Haben wir Durchfall gekriegt und Magenschmerzen. Ja, das war dann von irgendwas ein Virus, aber von der Marmelade war es nicht. Meine Mutter war ein Kriegskind. Im Krieg ging das auch. Solche Sprüche, weißt du? Und das war nicht selten, sondern ständig war das so. Und ich habe gemerkt, Gott hat ganz, ganz viel Arbeit mit mir und ganz, ganz viel mit mir am Aufarbeiten, aber seine Liebe macht es gerne. Ich habe festgestellt, wenn man jemand liebt, macht man etwas gerne. Wenn man jemand nicht liebt, dann ist es anstrengend. Und Gott sei Dank bin ich nicht der Maßstab und du nicht, sondern Gott. Gott liebt jeden Menschen gleich, er hat nur Lieblingskinder. Und alles, was Gott in deinem Leben tut, tut er gerne. Und wenn es Zeit braucht, ich habe noch nie gemerkt, dass Gott zu mir kam und sagt, Thomas, aber jetzt gebe ich dir noch 14 Tage, dann musst du aber durch sein mit der Vergebung. Hat er noch nie gemacht. Aber er möchte sehen, dass ich will. Dass ich will. Also, wo ich angefangen habe, mich selbst zu lieben, das war für mich ein sehr langer, schwieriger, schmerzhafter Prozess. Ich habe immer wieder gemerkt, ich liebe meine Frau, wir sind ja schon lange zusammen. Und immer wieder kam ich an einen Prozess, wo es gestockt hatte. Wo ich gemerkt habe, ich bin auch einmal zu Bärbel hin und gesagt, du, wir müssen Schluss machen. Sagt sie, wenn du jetzt Schluss machst, ist für immer Schluss. Dann bin ich erschrocken, habe ich gesagt. Habe ich gesagt, okay, wir machen noch einen Tag. Da war ich noch nicht von neuem geboren, aber ich habe gemerkt, ich hatte ein Programm im Kopf. Nochmal, wenn du nicht lieben kannst, hast du ein Programm im Kopf. Ich hatte ein Programm im Kopf. Ich will sie nicht verletzen, also trenne ich mich, weil ich kann sie nicht lieben. Das war mein Programm im Kopf. Weil, warum hatte ich dieses Programm? Weil ich merkte, ich kann mich selber nicht lieben. Wenn ich mich selber nicht lieben kann, kann ich meine Nächsten nicht lieben, weil ich bin mit mir selber so beschäftigt und mit meinem Mist und mit meinen Problemen, dass ich für die andere überhaupt keinen Nerv habe. Die nerven mich alle. Ich bin wie der Geisterfahrer, wo die Nachricht auf der A6 kommt. Ein Geisterfahrer kommt ihnen auf der A6 entgegen. Und er hört es im Radio und sagt, was, eine Hunderte, wum, 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 der merkt gar nicht, dass er es ist. Und manchmal gehen Christen so durchs Leben, die denken, alle sind falsch, alle sind schuld. Dabei merken sie gar nicht, dass sie Geisterfahrer sind. Ich bin ein paar Mal in meinem Leben Geisterfahrer gewesen. Mich über alles und über jeden aufgeregt, das konnte ich richtig gut, weil ich mich ja immer über mich aufgeregt habe. Ich konnte mich selber gut analysieren. Ich wusste genau, wo das Problem ist. Ich brauchte keinen Psychologen und keinen Doktor. Ich wusste genau, wo meine Baustelle ist. Und weh, das kam einer, der genauso war wie ich. Da bin ich aber explodiert. Ich konnte früher Witze erzählen, stundenlang Witze erzählen. Ich war der Pausenclown und innerlich schrie meine Seele. Ich habe jeden Tag an Selbstmord gedacht, rund um die Uhr. Aber wenn irgendwo Party war, konnte ich Witze erzählen. Dann sind die Leute gekommen. Thomas, du bist immer so lustig. Das war nur die Fassade, die Show und mal ein paar Minuten an was anderes zu denken. Ich habe gar keine Lust gehabt, Leute zu unterhalten mit Witze. Aber das hat mich abgelenkt von meinem eigenen Schmerz. Bei mir war es Witze erzählen, bei anderen ist es Ritzen. Und wieder, jeder findet irgendwo einen Kanal, wie er damit umgeht. Und dann kam die Liebe Gottes in mein Leben. Ach, das war eine Baustelle. Hä? Bei dir auch? Beim einen mehr, beim anderen weniger. Du musst nicht eine schlimme Kindheit gehabt haben, dass du ein Problem mit der Liebe hast. Manche gehen auch richtig steril durchs Leben. Die tragen einen Schutzanzug und eine Maske. Geistlich gesprochen. Komm mir nicht zu nahe, ich will von dir nichts Näheres wissen. Das ist alles immer Schutzfunktion. Aber wie soll man Menschen erreichen, wenn wir zumachen? Schwierig, gell? So. Mich lieben, den Nächsten lieben, wenn ich die Baustelle durch habe, kann ich Gott ganz leicht lieben. habe ich mit Gott kein Problem mehr. Und wenn ich Gott liebe, habe ich mit meinen Feinden kein Problem mehr, die Feinde zu lieben. Ja oder nein? Das können wir uns jetzt gerade gar nicht vorstellen, weil wir sind alle noch in der Baustelle. Aber die Liebe Gottes befähigt uns, die Feinde zu lieben. Ohne die Liebe Gottes geht es nicht. Ist ganz schwierig. Wenn eine Hündin Nachwuchs bekommt, was kommt da raus? Ein Hundewelpen. Sind wir uns da einig? Wenn eine Katze Nachwuchs bekommt, was kommt da raus? Wenn jemand verletzt ist, was kommt da raus? Verletzung. Verletzung gebiert Verletzung. Und nur Liebe kann uns helfen, denn in der Liebe fällt Vergeben leicht. Ohne Liebe können wir nicht vergeben. Wenn wir in der Liebe sind und uns lieben lassen vom Vater, und er tut es immer durch den Heiligen Geist, der uns ja gegeben ist, nicht irgendwann gegeben wird, gegeben ist, haben wir ja gerade schon gelesen. Wenn wir uns dann entscheiden, sagen, Heiliger Geist, ich merke gerade, ich bin voller Groll, voller Bitterkeit, hilf mir drüber hinweg, hilf mir, den Menschen zu lieben, passiert ein Wunder. Du kommst von einem eiskalten Zustand in ein warmes Zimmer und du taust auf. Die Liebe taut dich auf. Die Kälte geht, das Ablehnende geht und du kannst nicht mehr anders. Du kannst ja mal die Sauna probieren, 10 Minuten, sagst, das toucht mich nicht, ich bin ein Eisklotz. Ich bin mir sicher, die Sauna gewinnt. Und die Liebe Gottes gewinnt auch immer, wenn wir sie in uns erleben lassen. In der Liebe fällt es leicht zu vergeben. Haben wir vergeben, heilt die Verletzung. Hast du mir zugehört? Ich habe mir den Satz aufgeschrieben, den hat mir Gott heute Morgen gegeben. Ich lese ihn nochmal vor. Verletzung gebiert Verletzung. Nur Liebe kann uns helfen, da in der Liebe fällt das Vergeben leicht. Haben wir vergeben, heilt die Verletzung. Sind wir nicht bereit zu vergeben in der Liebe, nicht mit Worten, sondern in der Liebe, wo es echt ist, bleibt die Verletzung bei dir. Und Gott kann sie nicht heilen. Und was wirst du tun, wenn du in der Verletzung weiterlebst? Du wirst andere verletzen. Und verletzen und verletzen und verletzen. Seht ihr, welche Aufgabe wir in der Gemeinde haben? Ich sage euch immer, die Gemeinde hier ist die Spielwiese. Hier wird es Leute geben, die dich verletzen. Wenn du im Geist lebst, bist du nicht mehr verletzbar. Das ist Stufe 2, dass du gar nicht mehr verletzbar bist. Aber solange du noch merkst, es tut weh, Leute können mich noch verletzen, geh in die Liebe Gottes. Sag, Papa, du hast deine Liebe ausgegossen in mein Herz. Lass mich lieben, lass mich wandeln in der Liebe und geh erstmal in die Gemeinschaft mit ihm. Lass dich von ihm lieben und dann merkst du, wie leicht es fällt, deine Nächsten zu lieben, dich selber und letztendlich auch deine Feinde. Das ist der Oberhammer, oder? Manchmal, wenn ich so Zeugnisse lese von Leuten, die sich da bekehrt haben oder andere bekehrt haben, da komme ich nicht hinterher. Ich habe ein Zeugnis gelesen von Afrika. Da war ein junger Mann, der hat sich bekehrt, war, glaube ich, 21 Jahre alt und hat von Jesus erzählt. Dann haben 5 Moslems das mitbekommen und der Anführer der Gruppe, wahre Geschichte, die haben den zusammengeschlagen, aber so, dass der hinterher ein Krüppel war. Der hatte Sprachschwierigkeiten, sein Gesicht war nicht mehr erkennbar, er sah komplett verändert aus, er konnte nicht mehr gehen und er war voll verkrüppelt. Viele Jahre später hat sich dieser Anführer bekehrt. Durch einen jungen Mann, der jetzt alt war. Und sie kamen ins Gespräch und da sagte er, ich möchte gern Buße tun. Zu dem Christen. Da sagt er, warum? Ich habe vor vielen Jahren einen jungen Mann zusammengeschlagen wegen seines Glaubens. Und da sagt der andere, das war ich. Und er sagt, wie? Und dann hat er Rotz und Wasser geheult, weil er hat ihn nicht mehr erkannt. Sein Gesicht war komplett anders. Und er sagte, ich habe mich bei dir bekehrt. Wie kannst du mir, wo ich dir das angetan habe, von der Liebe Gottes erzählen? Er kann das nicht. Die Liebe macht es. Wie kannst du deinen Feinden vergeben und ihnen Gutes tun ohne die Liebe? Es geht nicht, da bleibt der Hass. Aber er hat sich entschieden, nachdem die Ärzte sein Leben gerettet haben, er wird nicht bitter, er gibt nicht auf, er klagt Gott nicht an und sagt, Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, warum ist mir das passiert? Gott, mein Leben, oh Gott, warum, wieso, weshalb? Das sind Leute, da denke ich, ich habe noch gar nichts verstanden vom Glauben und von der Liebe. Wo jemand sowas durchmacht. Oder das Zeugnis von dieser Frau, als die Russen nach Berlin kamen in der Eroberung 45 und sie wurde massenvergewaltigt von russischen Soldaten und wurde schwanger. Und da kam das Kind auf die Welt. Und der Arzt hat sie gefragt, sollen wir das Kind umbringen? Und sie sagt, nein, das ist mein Sohn. Ja, aber der ist doch aus einer Vergewaltigung. Wahre Geschichte. Und da sagt diese Frau, wissen Sie, Russland hat mir meinen Mann genommen und drei meiner Söhne und hat mir einen neuen geschenkt. Was ist das für ein Denken? Russland, ihr Mann ist in Russland gefallen und ihre drei Söhne. Und dann wird sie von einem russischen Soldaten, der sie vergewaltigt, schwanger und sie sagt, und Russland hat mir wieder einen Sohn geschenkt. Leute, das sind so Sachen, wahre Geschichten, da komme ich nimmer hinterher. Da denke ich, wow, wie geht es? Nur in der Liebe. Nur in der Liebe. Früher hat man zu so einem Kind Bastard gesagt. Das wurde drangsaliert, meistens totgeschlagen. Das hatte keine Chance in der Gesellschaft, jahrhundertelang. Bei Gott gibt es keinen Bastard. Jedes Kind ist gewollt und geliebt. Und die Frage ist, nehmen wir das an oder lehnen wir das ab? Die Umstände waren bestimmt nicht schön und die wusste auch bestimmt nicht von welchem. Vielleicht war das sogar gut. Aber diese Einstellung zu haben, dieses Kind ist in der ganzen Situation am unschuldigsten von allen. Stimmt es? Das Kind kann nichts dazu. Und sie hat das Kind angenommen und großgezogen. Und als die Frau das erzählt hat, war die schon über 80. Und hat sie gesagt, haben Sie das irgendwann Ihrem Sohn erzählt? Sagt sie, nein. Warum sollte ich? Ich liebe ihn und die Liebe ist genug für meinen Sohn. Der muss diese Geschichte nicht wissen, das wird ihn doch nur belasten. Welch eine Weisheit aus dieser Frau. Welch eine Weisheit. Und manchmal denke ich mir, wow, krass. Wir können noch viel lernen, auch von anderen Leuten, gell? Aber er hat uns Anteil an seinem Geist gegeben. Vers 14. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter in die Welt zu uns gesandt hat. Wir haben es gesehen und bezeugen es, wir auch. Und wenn sich jemand zu Jesus als den Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, wir auch, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Haben wir das oder haben wir das nicht? Ja, wir haben es. Wir haben, wo wir uns bekehrt haben, haben wir dieser Liebe, die da in unser Leben kam, wo Gott angeklopft hat. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Herzenstür und klopfe an. Wer mir öffnet, gehe ich hinein. Aber dieses Vertrauen schenken, nochmal, wenn ich Mr. S. wäre, ich würde alles dran setzen, dass ein kleines Kind, ein natürliches kleines Kind, mit 1-2 Jahren schon das Vertrauen zu den Eltern verliert. Dieser Schaden ist fast irreparabel. Der Teufel versucht immer, sowas zu tun. Ich habe die Woche ein Video gesehen vom kleinen Jungen, irgendwo im Osten von Deutschland. Die Mutti hat ihn verlassen und 14 Tage alleine, der war 7, 8 Jahre alt, 14 Tage alleine in der Wohnung gelassen. Und da war er da in der Obhut vom Jugendamt, die haben das gefilmt. Und der Junge saß da so verheult und hat ein Kloß im Hals gehabt. Ich habe gedacht, ich sehe mich. Ich habe mir immer gewünscht, als Kind ein Waisenkind zu sein. Ich habe mich immer bei Gott beklagt. Und wenn ich dann mal ein Waisenkind kennengelernt habe, im Schwimmbad oder so, habe ich gesagt, ey, hast du es gut? Willst du tauschen? Er hat immer gesagt, du hast gut, du hast Eltern. Ich gebe dir meine umsonst. Ich wollte die nicht haben. Und da sagt der Junge so, wo der Mann ihn fragt, warum denkst du, warum deine Mutti dich verlassen hat? Der konnte gar nicht antworten. Ich habe noch nie so rot verheulte Augen gesehen. Der Junge war komplett zerstört. Das war wie eine Hülle ohne Inhalt. Und er konnte keine Antwort geben. Aber du konntest in seinen Augen lesen, ja, weil sie mich nicht liebt, weil ich böse bin. Und was die Kinder sich, nochmal, wenn Liebe nicht mehr da ist, was kommt? Programm. Du hast gesehen, in diesem Jungen läuft ein Programm. Ich glaube, die Mutti liebt mich nicht. Ja, vielleicht war ich böse. Vielleicht habe ich was gemacht, was die... Vielleicht war die drogensüchtig und ist einfach in die Welt und hat es überhaupt gar nicht realisiert. Man weiß, das haben sie nicht gesagt. Aber ich würde es genauso machen. Wie macht es der Teufel in der Gemeinde? Einzelne isolieren und ihnen suggestieren, sie sind nicht geliebt. Der Thomas nimmt sonntagmorgens alle in den Arm, nur mich nicht. Heißt es dann, dass ich dich nicht liebe? Nö, aber der Teufel kommt mit Programm. Oh, die Vanessa kommt einfach mal wieder und darf mitsingen im Lobpreisteam. Ich habe noch nie mitsingen dürfen. Mi. Programm. Mi. So läuft das Spiel, Leute. Heute geht's tief. Ich hoffe, ihr merkt es und ich hoffe, es macht euch frei. Und ich hoffe, ihr lernt was und fangt an, mit dem Heiligen Geist zusammen Dinge zu bearbeiten, Baustellen zu bearbeiten. Ich merke immer, wie der Teufel in meinem Leben will, dass ich Fußball spiele. Er spielt mir immer einen Ball zu. Ich merke im Geist, da kommt ein Ball gerollt. Und der Heilige Geist hat mir vor Jahren gesagt, lass den Ball liegen, Thomas. Dann bin ich weggelaufen und habe gedacht, nee, ich schieße den zurück. Hast du schon mal gesehen, wenn Kinder am Fußballplatz spielen oder irgendwo am Bolzplatz und der Ball rollt in deine Richtung, das Erste, was man macht, ist den Ball zurückspielen. Schon mal erlebt? Da ist es vielleicht in Ordnung, aber im Geist, pass auf, spiel niemals einen Ball zurück, den der Teufel dir zugespielt hat. Ignorier diesen Ball. Dann bist du nicht im Spiel. Du kriegst eine blöde WhatsApp. Ignorier die WhatsApp. Geh in die Vergebung. Geh in die Liebe. Geh in dein Kämmerlein, mach die Türe zu, geh auf die Knie und sag, Papa, ich brauche dich jetzt. Mich regt diese WhatsApp auf. Bet weiter. Herr, mich regt diese WhatsApp auf. Bet so lange, bis du merkst, diese WhatsApp regt dich nicht mehr auf. Diese Nachricht, egal ob Signal und Telegramm und wie der ganze Krusch, ist ja wurscht egal. Komm nachher nicht und sag, Thomas, hab ich's gut, ich hab kein WhatsApp. Spiel den Ball nicht zurück. Sobald du den Ball zurückspielst, der kommt wieder. Und der kommt wieder und der kommt wieder und der kommt wieder. Wenn du auf die WhatsApp reagierst und schreibst zurück, willkommen im Spiel. Aber nicht im Spiel der Liebe und der Vergebung, sondern im Spiel von Mr. S., der dich beschäftigen möchte und dich beschäftigen möchte und dich beschäftigen möchte und dich beschäftigen möchte. Und was ist sein Lieblingsthema? Verletzung. Verletzung, Verletzung, Verletzung. Verletzung, Verletzung, Verletzung. Wer weiß noch, wie die Verletzung geht? Wie heilt die Verletzung? In der Liebe. Und dann, wenn du so trainiert bist und in der Liebe wandelst, dann hast du diesen dicken Schaffellmantel an, den uns der Heilige Geist vor ein paar Wochen gezeigt hat, wo die Liebe wie ein dicker Schaffellmantel ist. Und der tritt nicht mehr weh, die Kälte tut nicht mehr weh. Du bist geschützt, du musst dir so richtig dicken Schafelmantel im Geist vorstellen, wo du geschützt bist. Und das ist der beste Zustand, den du haben kannst, weil du dann weißt, du wandelst so in der Liebe und dann kriegst du diese WhatsApp und du merkst, toucht mich nicht. Halleluja. Es kann dich nicht mehr verletzen. Wenn du so wandelst, dann hast du öfters mal Besuch. Dienstagnacht war der Teufel wieder bei mir, aber persönlich. Ich bin um eins rum aufgewacht und dann habe ich, mein ganzer Körper, wenn er da ist, es ist das Widerlichste, was du erleben kannst. Ich habe morgens der Bärbel versucht zu beschreiben, was mein Körper und meine Seele da macht. Man kann es mit menschlichen Worten nicht beschreiben, wie böse dieses Wesen ist. Ich bin aufgewacht, ich habe 20 Minuten, hatte ich Herzrasen und Atem, ganz schneller Atem. So hat mein Körper in Stress und meine Seele in Stress reagiert, wenn er da ist. Ich habe keine Angst vor ihm, habe ich noch nie gehabt, werde ich auch nie haben. Aber seine Anwesenheit ist so widerlich. Und wenn er nichts mehr hat, wo er mich reinlegen kann, mit Geld, mich kaufen, mit irgendwelchen Dingen dieser Welt, dann kommt er immer auf diese Art und Weise. Und ich habe noch neulich gedacht, das ist schon bald ein Jahr her, wo er das letzte Mal da war, mal gespannt. Wupp, schon war er da. Heute Nacht hatte ich auch wieder einen Traum, bin ich um 3 aufgewacht, da ist der Sammy gestorben im Traum. Ich habe geschrien vor Schmerz. Und dann bin ich aufgewacht, oh Gott sei Dank, war nur ein Traum. Ach, schon wieder so eine Käse. Kennt ihr das? Dann hat der Wecker geklingelt, habe ich gedacht, komm, noch eine Viertelstunde. Dann bin ich genau 11 Minuten eingeschlafen, habe genau denselben Traum von nachts um 3, genau wieder in diesen 10 Minuten, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, oder? Und da war ich so erschöpft, mein ganzer Körper ist immer erschöpft, wenn die Mächte der Finsternis da sind. Das ist kein Pillepalle und Spaß. Und genauso intensiv wie die Liebe Gottes ist, genauso intensiv ist das Böse vom Teufel. Wenn wir als Christen trocken laufen, ohne die Liebe, das passiert manchmal, manchmal in Phasen, manchmal leben Leute so länger. Wenn du trocken läufst mit der Liebe und du bist wiedergeboren, ich glaube, es gibt nichts Gefährlicheres als ein wiedergeborener Christ, der trocken läuft in der Liebe. Weil der wird richtig giftig und böse. Gegen jeden, gegen sich und gegen die anderen. Das wird ein richtiger Problemfall in der Gemeinde. Weil alle blöd sind, alle dumm sind, alle schräg sind, nur er selber nicht. Logisch. Weil das Wichtigste, was er braucht, die Liebe, hat er nimmer. Spürt sie nimmer. Erlebt sie nimmer. Eigentlich schreit sein ganzes Sein nach der Liebe Gottes, aber dazu müsste er vergeben. Sich selbst und anderen. Und das hat der Teufel durch Programm so verhindert und so vermauert, dass im Kopf Schranken sind, die sagen, nee, nein, Herr. Und dann wird es für diese Person wirklich schlimm. Ich nenne sie so geistliche Zombies. Die leben nicht, die sind aber auch nicht tot. Irgendwas dazwischen. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Du kommst fast nicht mehr an die ran, um ihnen einen Spiegel vorzuhalten, zu sagen, hey, du bist das Problem geworden, nicht die anderen. Die Lösung ist in dir und du hast die Lösung, wenn du zurück in die Liebe gehst. Das kann eine Kleinigkeit sein, es kann aber auch ein Riesenproblem sein. Habe ich euch das erzählt mit der Frau, die mit ihrer Schwester von diesem Student, der Kindermädchen war, über Jahre missbraucht worden ist und sie sagt mir ins Gesicht, ich will, dass der in der Hölle schmort. Bis zum heutigen Tag ist da keine Vergebung passiert. Furchtbar. Ganze Familie furchtbar. Ich finde es schlimm. Warum? Weil diese Person denkt, sie hat das Recht, nicht zu vergeben. Wir denken, wir haben das Recht, nicht zu vergeben. Du hast überhaupt kein Recht. Wir sind rechtlos geworden in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben, sind wir rechtlos geworden. Und das einzige Recht, was wir haben, ist, was er für uns erworben hat. Wo er dafür gestorben ist. Versteht ihr das? Nochmal, wenn in einer Gemeinde, in einem Hauskreis, in einer Kirche oder in einer Familie die Liebe nicht gelebt wird und es bedeutet loslassen, aufgeben, weinen, auf die Knie gehen, paar Gänge zurückschalten, rückwärts fahren, nicht vorwärts und gegen die Wand rammen, das bedeutet Schmerz, aber dieser Schmerz ist heilsam. Gott hat mir mal gesagt, Thomas, du wirst immer leiden. Wir werden immer durch Leid gehen. Aber das Leid, was wir mit Gott zusammen durchstehen, bringt Frucht in unserem Leben. Frucht für die Ewigkeit. Wenn ich einem Menschen vergeben habe, selbst wenn es der Mörder meiner Kinder wäre, und ich würde ihm vergeben, macht es was mit mir. Zuerst, es macht mich frei. Und die Liebe Gottes fließt wieder. Und ich kann sagen, ich weiß, meine Kinder sind im Himmel. Ich habe noch ein paar Jahre hier, aber wir sehen uns bald wieder. Und da wird alles viel besser als hier. Wenn ich aber sage, dem Drecksack vergebe ich nicht, der soll in der Hölle schmoren, habe ich ein Problem. Ich sage nicht, dass du dann deine Errettung verlierst. Das will ich damit nicht sagen. Könnte passieren am Ende. Aber du lebst viele, viele Jahre in Bitterkeit und in Zorn und in Missgunst und in Neid. Und das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Vers 16. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wer sich von der Liebe bestimmen lässt, strahlt Gott aus. Und Gott stellt sich gerne zur Liebe. Ich weiß nicht, wenn du geliebt wirst, ist es leicht, zurückzulieben. Wenn jemand bitter ist, ist es schwer, den zu lieben. Es ist sehr, sehr herausfordernd, jemand, der bitter ist, zu lieben. Stimmt's? Aber es ist möglich. Es ist möglich. Vers 17. Und das ist aber auch eigentlich das Ziel des Gläubigen, dass wir in der Liebe wandeln. Und wisst ihr, was so gut ist? Wir müssen es nicht aus unserer Kraft tun, sonst wäre es wieder Leistung. Wir sagen, Heiliger Geist, hilf mir, mich zu lieben. Baustelle check, wenn das durch ist. Hilf mir, meine Nächsten zu lieben. Baustelle check, durch ist. Hilf mir, Gott zu lieben. Check, Baustelle durch. Und dann kannst du die Feinde lieben. Check, Baustelle durch. Und der Feind hat keine Macht mehr in deinem Leben, weil er nichts mehr bringen kann, was dich aus der Bahn wirft. Wenn es Dinge gibt, die dich aufregen, wo du explodierst, denk mal drüber nach. Gibt es noch Sachen, wo jemand dir was sagt oder dir begegnet oder etwas tut, wo du noch explodierst? Innerlich explodierst oder vielleicht sogar dann verbal explodierst. Nicht der hat die Baustelle, du. Es ist ein alter Triggerpunkt aus deiner Kindheit oder aus deiner Jugend, der dich erinnert an die Verletzung. Verletzung gebiert Verletzung. Und manchmal haben Menschen nicht die Absicht, dich zu verletzen, aber sie kommen an deine Wunde. Und du schreist auf. Gott hat mir mal dieses Bild gegeben, ich finde es so gut, wenn du gefallen bist und hast deine Haut aufgeschürft. Die kleinste Berührung mit meinem kleinen Finger, so ganz kleiner Druck, schreist du, aua, hey, das tut doch weh. Wenn du nichts hast, kann ich so machen. Und du sagst, für was war das jetzt? Aber du merkst keinen Schmerz. Aber wenn ich das machen, wo du aufgeschürft bist, würdest du schreien und mir vielleicht eine Ohrfeige geben, aus dem Effekt heraus, sozusagen. Sag mal, hakt's. Wisst ihr, in unserer Seele ist es genauso. Wenn unsere Seele verletzt ist, ist die kleinste Berührung, die gar nicht böse gemeint ist, tut verdammt weh. Das muss in die Heilung kommen. Weil dann wird dich der Erste verletzen, der Zweite, der Dritte, der Vierte. Und du läufst durch dein Leben und sagst, auf dieser Welt gibt es nur noch Idioten und Arschlöcher, die einem ständig verletzen. Nee, die Baustelle sind nicht die Leute und nicht die sind die Arschlöcher, mal auf Deutsch gesagt. Du hast eine Wunde, an die du niemand ranlässt, nicht mal Gott. Verstanden? Gott macht jetzt was, was gut ist und was uns schockiert. Er sagt nicht, naja, gut, der Thomas läuft halt rum mit der Wunde, dann ist das halt so. Nee, der sagt, das Ding muss weg. Das Ding muss weg. Und als Erstes reißt Gott immer das Pflaster weg. Oder macht die Binde weg, dass das Ding ans Licht kommt. Er macht Licht drauf, Licht auf deine Wunde. Das ist uns überhaupt nicht angenehm. Ist nur ein Kratzer, ist gar nichts. Ah, gerade hast du aber noch anders geschrien. Und dann Öl und Wein. Kennt ihr Öl und Wein? Wein reinigt die Wunde, Öl schließt die Wunde. So hat man das im Altertum gemacht. Desinfektion. Die Wunde reinigen. Jesus möchte gern die Wunde reinigen. Das, was die Wunde eitern lässt, muss raus. Es muss weg. Und dann möchte Gott gern die Wunde schließen. Und das ist ein Prozess. Wenn du dann da durch bist, hat der Teufel keine Macht mehr. In diesem Bereich dich anzugreifen oder dich zu stoppen. Ich habe früher immer gebetet, Herr, gib mir Kraft, lass mich vorwärts gehen. Wie soll das gehen? Geh mal ins Krankenhaus, da liegt einer mit dem gebrochenen Bein und der betet, Herr, lass mich heute in die Fußgängerzone und den Leuten hinterherlaufen. Gott sagt, würde ich gerne, aber es geht halt nicht. Aber warum, Herr? Ja, weil dein Bein gebrochen ist. Ganz banales Beispiel. Und du sagst, das ist doch nur ein Kratzer. Das ist ja gestern passiert. Also, man braucht, nee, Herr. Versteht ihr? Gott muss erst mit dir dealen, bevor er dich rausschicken kann. Es gibt aber auch schlaue Christen, die sagen dann, ja, Gott kann mit mir nicht sauer sein. Ich habe ein gebrochenes Bein. Das heilt schon 20 Jahre nicht. Ist ja nicht mein Problem. Gott weiß, wo ich wohne. Habe ich von Christen gehört, diesen Spruch. Den liebe ich überhaupt nicht. Gott weiß, wo ich wohne. Wenn er was will, soll er kommen. Super, oder? Dein Haus brennt, du stehst oben und unten im ersten Stock brennst, du stehst im dritten Stock und rufst Hilfe. Und einer ruft hoch, ja, wenn die Feuerwehr dir helfen will, wissen die, wo du wohnst. Nützt aber nichts, wenn keiner anruft, oder? Wir haben uns gewünscht, die Feuerwehr kam. Gott ist für dich. Leute, wir haben ja so viele Wahrheiten und so viele Dinge. Merkt ihr, dass Gott nie uns eine Baustelle durchlässt? Immer wieder geht er ran an die Baustelle. Warum? Weil er dich liebt. Weil er will, dass du frei wirst. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und jemand, der frei ist, kann andere frei machen. Ein Blinder kann keinen Blinden führen. Die werden beide in die Grube fallen, sagt Jesus. Werden beide ins Loch fallen. Und lustig ist immer, dass ich Christen treffe, die haben eine Großbaustelle und dann kommen sie immer zu mir oder ich kriege dann Gespräche mit, wie sie andere belehren und anderen helfen wollen, zu vergeben. Dabei haben sie selber das größte Problem mit Vergebung oder mit Loslassen oder mit irgendwas. Und du denkst so, unfassbar, unfassbar. Wir hatten ja mal einen Mann, der stand da hinten in der Ecke, werde ich nie vergessen, schon lange, lange her, schon über 10 Jahre. Kam 3 Sonntage am Stück. Na, ich dachte, irgendwas stimmt mit dem Vogel nicht. Am 3. Sonntag kam er zu mir, sagt er, ja, Thomas, ich habe einen Eindruck. Oh, ich liebe Christen, die Eindrücke haben. Die hier nichts mitarbeiten, die keine dreckigen Hände haben, die nur in der Ecke stehen und alle beobachten. Das sind immer die Liebsten. Und alle analysieren und gucken, wo ist denn die Schwachstelle? Das sind die, die durch dein Haus laufen, du hast alles geputzt, wenn sie zum ersten Mal da sind und sie so drauf sind. Du hast die Toilette geputzt, die Küche, du hast alles gemacht. Und dann in der Ecke liegt noch irgendwas, hast du vergessen. Aha, was denen auffällt, ist nur das eine Ding, was da noch liegt. Der Rest, wo du geputzt hast. Und so ist es auch in deinem Leben. Wenn die in dein Leben schauen, dann wollen die immer die Schwachstelle finden. Und dann sagt er zu mir, du brauchst einen Mentor. Da habe ich gedacht, schön, ich brauche einen Mentor. Hat Gott mir noch gar nicht gesagt. Bisher ging es ganz gut. Und das Komische ist, ich habe immer gebetet, dass ich einen Mentor kriege und Gott hat gesagt, ich mache das mit dir alleine, Thomas. Und plötzlich kommt einer und sagt, du brauchst einen Mentor. Wer hat denn da zu ihm geredet? Dann habe ich gesagt, aha, und der bist du. Richtig. Und ich wusste, er war Ältester, irgendwo hier in der Nähe. Da ist er rausgeflogen, er suchte dringend einen Job. Und deswegen kam er hierher, um für mich Mentor zu werden. Ich bin ja dann immer höflich. Ich habe gesagt, ich mache mir Gedanken drüber und dann reden wir nochmal. Und dann hat er einen Satz gesagt und dann musste ich mir das Lachen verbeißen. Dann hat er gesagt, deine Predigten sind lieblos. Und da habe ich gewusst, du hättest mir jetzt alles sagen können. Ich habe ein komisches Deutsch, ich habe noch schwäbischen Dialekt, ich verspreche mich öfters. Hätte ich gesagt, ja, das stimmt. Aber dass er gesagt hat, meine Predigten sind lieblos, habe ich gedacht, boah, krass, krass. Und da habe ich gedacht, die Leute outen sich immer selber. Du musst nur zuhören, an den Früchten erkennst du es. Was ist denn das für ein Mentor, der hier reinkommt, steht 3 Wochen in der Ecke, beobachtet hier alles, macht gar nichts und sagt dann dir, ich rede jetzt von deinem Leben, der in dein Leben kommt, in deiner Ecke steht, dich beobachtet und dann dir sagt, du brauchst Hilfe und ich bin gekommen, dir zu helfen. Brauchst du so jemand? Schick ihn einfach weg. Sag, such dir woanders jemand, ein Opfer. Einer, der kommt und dir helfen will, der hilft dir erstmal, ohne viel zu reden. Und dann, wenn du merkst, hey, der hat mir aber gut geholfen, hey, wow, danke, danke für die Hilfe. Dann merkst du, oh, der ist aber aus einem interessanten Holz geschnitzt, oder? Da lebt man halt nicht so oft, gell? Ich lese das, den Rest nochmal. Die Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Dann werden wir den Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können, denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch mit Christus, wie Christus, mit dem Vater verbunden. Halleluja. Jetzt kommt's. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Wo die Liebe regiert, ich rede es von deinem Herzen für dich als erstes, primär für dich. Nicht sekundär für die anderen, jetzt mal primär für dich. Wo du dich geliebt fühlst, und wo du diese Liebe praktizierst täglich, im Gebet, in der Dankbarkeit, wo du mit Christus verbunden bist, kann Angst in welcher Form auch immer nicht in deinem Herzen regieren. Der Teufel will kommen. Er sagt dir, du wirst krank, du spürst Symptome. Er schickt dir eine Rechnung, dein Konto ist leer. Das sind äußere Umstände, wo er dich attackiert. Aber er kann dir den Frieden nicht rauben. Und er kann dir auch die Angst nicht wirklich geben, wenn du ihm nicht zuhörst. Es ist der Ball, den er dir zuspielt und sagt, spiel mir doch den Ball zurück. Weißt du, wie das funktioniert? Du spürst Symptome in deinem Körper, du hast Schmerzen, aber du ignorierst die und sagst, in seinen Striemen bin ich geheilt. Du gehst nicht zu deiner Frau und sagst, Bärbel, mir tut mein Knie schon wieder weh. Und jetzt kommt der Satz der Sätze, sag dir niemals, ich glaube, das fängt wieder an. Dir geschehe nach deinem Glauben, nach den Worten deines Mundes. Und wenn dein Knie ganz dick ist, wie ich es jahrelang hatte, dann sag, das ist ein vorübergehendes Symptom, ist eine Lüge des Feindes. Mein Knie ist geheilt in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Du hast kein Geld mehr auf dem Konto und die Rechnung steht offen. Geh nicht zu deiner Frau oder zu deinem Mann und sag, Schatz, wie soll man das nur bezahlen? Wie? Ich weiß es nicht. Mach das niemals. Du sagst, ich bin reich gemacht zu jedem guten Werk. Er ist mein Versorger nach dem Reichtum seiner Helligkeit, nicht nach der Armut. Im Himmel herrscht keine Armut. Die Straßen sind aus Gold. Alles ist aus Gold. Wenn das so, und das ist ein Gold, ich habe es gesehen, das ist nicht gelb, das ist wie Glas. Dieses Gold ist so rein, das ist wie Glas. So reines Gold gibt es auf der Erde nicht. So verschwenderisch ist Gott. Deswegen klaut da auch keiner. Was willst du da klauen? Das ist alles aus Gold. Da kauft ja auch keiner ab. Weil überall ist alles aus Gold. Gott wusste schon, wie er es macht. Wo die Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Immer wieder habe ich Gespräche mit Leuten hier, die mir WhatsApp schicken oder sonstige Dinge, wie sie Angst haben. Da sage ich, geh in die Gemeinschaft mit Gott. Das verstehen die nicht. Die wollen es nicht verstehen. Die wollen, dass ich bete oder ihnen die Hand auflege und mache Buggedibu und dann ist alles gut. Angst ist Glauben, Anti-Glauben. Angst ist genauso stark wie Glauben. Und du entscheidest dich für Angst, dann kannst du nicht mehr glauben. Du entscheidest dich für Glauben, kannst du nicht mehr Angst haben. Mann, wenn ich das am Anfang meines Lebens gewusst hätte. Meine ganze Kindheit und Jugend war nur Angst, jeden Tag Angst rund um die Uhr. Wenn du frei werden willst von Angst, geh in den Glauben. Beschäftige dich mit der Liebe, lies Bibelstelle über die Liebe Gottes. Sag dir jeden Tag aufs Neue, der Herr hat mich lieb. Kein Unglück wird sich meinem Hause nahen. Seine Liebe ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Und ich merke immer, wie meine innere Stimme kommt, aber Thomas, du kannst es nicht. Aber Thomas, du weißt es nicht. Aber Thomas, das bist du nicht. Sag ihm, halt die Schnauze. Einfach sagen, halt die Schnauze, egal wer da gerade spricht. Das war das Beste, was Gott mir je gezeigt hat. Ob das die Seele ist oder das Herz oder was auch immer gerade spricht, in dir drin die Stimme, die immer sagt, du kannst das nicht. Schon mal gehört? Der eine mehr, der andere weniger. Sag, halt die Schnauze, ich kann das. Mein Gott hat mich befähigt, über Mauern zu springen. Ich kann das. Ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Amen. Halleluja, du kannst das. Du bist ein Überwinder. Ich wünschte mir, dass viel mehr Christen Firmen gründen. Selbstständig werden, Erfindungen machen. Wir haben den Gott der Kreativität. Leider passiert es nicht allzu oft, weil sie halt nicht glauben. Wir haben eine Mentalität von Arbeitnehmer in uns. Anstatt Arbeitgeber zu werden und zu sagen, hey, Gott ist mit mir, gib mir eine Idee. Gott, gib mir eine Idee. Was gibt es noch nicht? Was wurde noch nicht erfunden? Was braucht die Menschheit? Eine wahre Geschichte, könnt ihr selber googeln. In Mannheim, da hat ein Mann im Zewa-Werk gearbeitet, Toilettenpapier. Kennt ihr, oder? Dann hatte der die Idee, warum Toilettenpapier und gleichzeitig hakelfeucht. Dann hat er sich überlegt, ich baue eine Maschine, wo Papier drin ist, was ein bisschen stabiler ist. Und wann man zieht, sprüht es dann das Wasser drauf. Ich habe Toilettenpapier und hakelfeucht in einem. Dann hat er das gebastelt, sah echt witzig aus mit Altmetall und Plastikteilen. Ist er zum Chef hin, vom Zewa-Werk, haben die gesagt, sowas ist unverkäuflich. Das wollen wir nicht. Aber er ließ sich nicht beirren, hat einen Kredit aufgenommen, hat es patentieren lassen. Wahre Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich noch alles genau weiß, aber der hat dann das Patent gehabt und dann ist er rumgetingelt in ganz Deutschland, in ganz Europa. Kein Mensch wollte das haben. Und dann war ein Kanadier hier. Und dieser Kanadier hat es irgendwie mitgekriegt und sagt, ey, das ist ja der Hammer. Mensch, das lässt sich verkaufen wie blöde. Und er war reich, war Millionär, gesagt, wir bauen die Firma auf. Die haben innerhalb eines Jahres mehrere Dutzend Millionen von diesen Dingern in Kanada verkauft und dann in den Staaten. Der war Multimillionär nach einem Jahr, aber hat sich nicht abbringen lassen. Und dann wohnte der in Mannheim in den Hochhäusern da und unten auf der Straße stand 200.000 Euro Mercedes. Und da haben sie ihn gefragt, das Fernsehteam, die haben ihn besucht, oben noch eine kleine Dreizimmerwohnung irgendwo im 12. Stock, keine Ahnung. Ja, er lebt noch so bescheiden weiter wie vorher, er will nicht durchdrehen. Ihm ist ja auch egal, was auf seinem Konto ist. Da kommt jeden Tag Kohle. Ja. Ja, hat er nicht Angst unten um sein Auto? Da waren dort die Recycling-Container, da lagen Mülltüten, das sah echt wirt aus. Sagt er, nö. Ja, warum nicht? Wenn der kaputt ist, kaufe ich mir einen neuen. Ich fand die Aussage so cool. Da haben sie gefragt, ob er nicht wegziehen will. Nee, das ist seine Heimat hier, das ist sein Ghetto, sein Block. Er bleibt da. Ja, ob er nicht Angst hat, dass sie ihn entführen. Ach was. Das war so ein Typ, der ist sich selber treu geblieben. Aber die Geschichte bis dahin, natürlich hat er jetzt ganz viele Kinder in jeder Stadt und ganz viel Verwandtschaft auf einmal. Die kommen aus allen Löchern raus und jeder schreibt ihm einen Bettelbrief. Aber ich habe gedacht, er hat sich nicht abbringen lassen. Der hat sich nicht enttäuschen lassen von denen, die eine Vision nicht teilen können. Je länger jemand das Gleiche macht, desto betriebsblinder wird er. Braucht doch keiner, lässt sich nicht verkaufen. Es gab einen Mann, der hat zur Jahrhundertwende einen Verkäufer nach Afrika geschickt, wahre Geschichte, Schuhfabrikant, und hat gesagt, schau mal, ob wir da Schuhe verkaufen können. Da kam der zurück und sagt, nö, Chef, da verkaufen wir gar nichts. Die laufen alle barfuß rum. Da können wir keine Schuhe verkaufen. Das wird kein gutes Geschäft. Dann hat er schon gemerkt, irgendwie, der teilt seine Vision nicht, rausgeschmissen. Da hat er den nächsten runter geschickt, da kam der zurück, sagt er, Chef, das ist der Oberhammer. Wir werden richtig reich. Die haben alle keine Schuhe. Wir verkaufen denen alle Schuhe. Das wird das Geschäft unseres Lebens. Habe ich gedacht, dieselbe Story aus einem anderen Blickwinkel. Interessant, oder? Wie siehst du etwas? Siehst du es als Problem oder als Lösung? Bist du problemorientiert oder lösungsorientiert? Schau mal in dich selber rein, hör mal rein. Wo sind die Baustellen in deinem Leben? Willst du eine Lösung haben oder bist du problemorientiert? Willst du immer über dein Problem reden? Brauchst du Leute, die dich bemitleiden, die dir sagen, ach Gott, ist das schlimm, deine Kindheit war die schlimmste? Ich bin mir sicher, da gebe ich dir Brief und Siegel, du wirst einen finden, dem seine Kindheit war noch schlimmer wie deine. Du hast nicht den ersten Platz. Gott ist mit uns. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Es wär ein gutes Tattoo, mal so am Rande erwähnt. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Wer sich noch irgendwie fürchtet, bei dem ist die Liebe nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Amen. Nicht in mir, nicht in dir, nicht in irgendeiner Organisation, nicht in irgendeiner Religion, sondern der tiefste Grund für unsere Zuversicht, für unseren Frieden, für unseren Glauben, liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wow. Ich muss mich nicht anstrengen, Gott zu lieben, weil das schaffe ich gar nicht. Ich lasse mich zuerst von ihm lieben. Merkt ihr schon wieder, wie es funktioniert? Schließt sich schon wieder ein Kreis. Ich gehe in mein Kämmerlein, ich laufe durch den Wald, ich gehe in die Weinberge, ganz alleine, wo niemand zuhört und niemand dich bemitleidet. Und da red mit Gott. Sag ihm, was los ist. Sag ihm, wie es dir geht. Und sag, Papa, und jetzt komm mit deiner Liebe. Durchströme mich, durchflut mich. Ich habe öfters in meinem Leben die Liebe Gottes erlebt, wie eine warme Dusche, wie heißes Öl, was durch meinen ganzen Körper durch ist. Und dann war plötzlich alles weg und ich habe nicht mehr verstanden, warum ich nicht mehr hassen kann. Ja, weil wenn dein Herz gefüllt ist mit der Liebe, hat Hass keinen Platz mehr. Wenn alle Schubladen in deinem Schrank voll sind mit Liebe, wo willst du den Hass reinlegen? Geht nicht mehr. Und der schlimmste Hass ist der Selbsthass. Schau dir so Geschichten von Diktatoren an. Die haben sich alle selber gehasst. Der Adolf Hitler, dem seine Mutti wurde ja vergewaltigt. Er war ja ein Vergewaltigungskind. Und er hat genau das erlebt, den Hass der Gesellschaft, des Dorfes, der Familie und so weiter. Und dann hat der Vater von der Mutter gesagt zu diesem Herrn Hitler, das war schon ein älterer Mann, sei so gut und heirate meine Tochter, damit das Gespött der Leute aufhört. Der Herr Hitler war nicht dem Adolf Hitler sein Vater. Es war jemand anders. Allergrößte Wahrscheinlichkeit jemand aus der Familie Rothschild. Aber das mehr sage ich jetzt nicht. Also ist er ein Diktator geworden. Warum wurde er ein Diktator, der die Juden hasst und andere hasst und die hasst und zähl und jenes hasst? Mit was war sein Herz voll? Mit Hass. Interessant, oder? Und dann gibst du weiter, was du hast, weil es nie in die Heilung gekommen ist oder in die Liebe, in die Vergebung und wie das alles miteinander zusammenspielt. Aber Gott sei Dank haben wir zu Gott gefunden, oder? Gott sei Dank kam Jesus in unser Leben und hat gesagt, jetzt ist vorbei mit dem Hass. Oh, ich bin so dankbar, du auch? Ist eine Dankbarkeit in dir. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So, und die letzten beiden Verse. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Logisch. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? 21. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer liebt, ist verpflichtet auch die Geschwister zu lieben. Warum muss das in die Bibel geschrieben werden? Warum müssen wir diese Verse heute lesen? Weil da gibt es einen, der heißt Mr. S. Und der kommt immer in dein Leben mit Schmerz von den Geschwistern. Wenn ich nicht allen, ausnahmslos allen in den letzten 35 Jahren Christsein vergeben hätte, würde ich heute nicht hier stehen. Und ich hatte Momente, wo ich zu Gott gesagt habe, jetzt reicht's, jetzt ist Schluss. Nichts mache ich mehr, nichts. Und immer wieder Prozess und immer wieder Baustellen, immer wieder durch und immer wieder Prozess und immer wieder Baustellen, immer wieder durch. Und ich will nicht sagen, ich bin durch. Ich will auch nicht sagen, wow, ich bin schon so durch, ich bin nicht mehr verletzbar. Aber ich merke, ich will nicht mehr verletzt sein. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn was wehtut, sage ich, Heiliger Geist, wir arbeiten es durch. Ich will das loswerden. Und es funktioniert. Ich habe keine Lust mehr für mich von meinen Geschwistern oder sonstigen Leuten, die immer wieder, am liebsten benutzt der Teufel Leute, die dir nahestehen, nicht die dir ferne stehen. Von den Fernen oder von den Fremden tut's lange nicht so weh, wie wenn deine eigene Familie dich beleidigt, verleumdet, dich nicht ernst nimmt. Das sind die schlimmen Verletzungen. Verstanden? Und am liebsten macht der Teufel das in meinem Leben, wenn ich gerade irgendwo von einer Konferenz komme oder aus einem Megagottesdienst oder irgendwie gerade eine Begegnung, ein Erlebnis mit Gott hatte. Wupp, kommt der Hammer. Ich nenne ihn als den Montagshammer. Boom, wo du denkst, boah. Ich hatte Phasen in meinem Leben, habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich will mit dir nichts mehr erleben, damit der Teufel nicht mehr kommt. Programm. Wir herrschen im Leben an Christi statt. Ich lasse mir mein Leben nicht mehr bestimmen vom Teufel. Du auch nicht mehr? Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Das ist ein Fakt und nicht deine Auswahl. Gott lässt uns nicht die Auswahl. Liebe ich ein bisschen? Nee, will ich nicht. Geht nicht. Nochmal, wenn du in der Liebe bist, ist Vergebung ganz leicht, ist Loslassen ganz leicht, ist dich lieben ganz leicht, ist deinen Nächsten lieben ganz leicht, wenn du in der Liebe bist. Wollen wir in der Liebe sein? Entscheiden wir uns heute Morgen, dann machen wir deine Äuglein zu. Werd mal ganz ehrlich auf deinem Platz mit Gott, nicht mit mir. Mach es für dich, mit dem Papa heute Morgen. Sag ihm, Papa, das war eine gute Botschaft heute Morgen. Ich möchte mit dir in der Liebe wandeln. Ich möchte in der Ergabeliebe gehen. Ich möchte mich lieben können, meine Nächsten, dich und meine Feinde. Ich möchte, egal wie rum es dreht, wenn du die Feinde liebst, liebst du auch Gott. Wenn du Gott liebst, liebst du die Feinde. Wenn du dich liebst, liebst du den Nächsten, dann liebst du die Feinde. Ist egal, wie rum wir das drehen. Das ist keine Abfolge, sondern es ist eine Feststellung. Papa, ich danke dir, dass ich in der Lage bin, mit der Liebe, die du ausgegossen hast in mein Herz durch den Heiligen Geist, die nicht irgendwann ausgegossen wird, sondern die ausgegossen ist. Und wenn sie ein bisschen zugeschüttet ist in meinem Herzen, bete ich, dass sie wieder freigeschaufelt wird, dass dieser Brunnen, der zugeschüttet ist vom Feind, sich wieder öffnet und ich daraus wieder schöpfen kann von der Liebe Gottes, in meinem Leben in der Liebe zu wandeln. Papa, ich vergebe heute Morgen ganz bewusst all meinen Schuldigern, wenn da noch irgendwelche sind. Ich lasse los, was mich triggert. Papa, ich gebe dir heute Morgen und auch die Wochen jetzt, die kommen, die Tage, die kommen, die Stunden, die vor mir liegen, egal wie lange es dauert, egal wie groß die Baustelle ist, gebe ich dir Personen, Umstände, Situationen, wo ich getriggert worden bin, wo ich verletzt worden bin, wo Situationen immer wieder hochkommen, immer wieder dasselbe passiert, wo ich wütend werde, wo ich zornig werde, wo ich aufgebracht werde, wo ich Hassgedanken habe. Ich bringe dir das jetzt und ich bete, dass du mit deiner Liebe hineinkommst und Heilung bringst, Befreiung bringst, Wiederherstellung bringst und mich frei hältst. Papa, ich möchte nicht immer wieder verletzt werden und vergeben müssen. Ich möchte in der Freiheit der Liebe wandeln, weil ich gerade gelesen habe, wer in der Liebe ist, hat keine Angst mehr, hat keine Furcht mehr, rechnet nicht mit Strafe. Und der Teufel kann nichts mehr bringen, was mich aus dem Frieden reißt und was mich rausreißt. Papa, danke, dass Vergebung möglich ist, dass Loslassen möglich ist. Danke, dass keine Verletzung stärker ist als deine Liebe. Und ich komme heute und ich nehme jetzt die Liebe Gottes wie eine Salbe und schmier sie geistig jetzt Schmier sie jetzt in diese Wunde, wo auch immer die ist, wie auch immer die heißt. Papa, ich bete, dass deine Liebe heute Morgen wie eine Salbe ist, die in diese Wunde kommt und diese Wunde heilt. Ich gebe dir die Erlaubnis, mit mir zusammen das durchzuarbeiten, dass dann nichts mehr ist, was mich aus dem Frieden zieht, aus der Ruhe zieht, aus der Liebe zieht, aus der Gemeinschaft zieht. Papa, danke, dass ich heute Morgen verstanden habe, den Ball des Teufels nicht mehr zurückzuspielen. Ich spiele nicht mehr mit. Ich werde nicht Spieler in seinem Spiel. Ich sage nein, der Ball bleibt liegen, ich spiele ihn nicht zurück. Egal wie dieser Ball aussieht, egal welches Ballspiel es ist, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass ich nicht mehr reagiere mit der Reaktion, die er erwartet. Ich herrsche im Leben an Christi statt. Und ich binde jetzt alles, was aus der Hölle geboren ist. Jede Information, jede Verletzung, jede Entscheidung, die ich getroffen habe in der Vergangenheit, die nicht aus der Quelle des Christus war, revidiere ich jetzt und ich bete jetzt, Papa, vergib mir, wasch mich rein mit dem Blut des Lammes, nimm das alles weg, wo ich in der Vergangenheit auch, wo ich vielleicht berufliche Entscheidungen getroffen habe, schulische Entscheidungen, wo ich wohne, wo ich hingehe, welche Gemeinde ich bin, wo ich da Entscheidungen getroffen habe, die falsch waren, weil sie nicht aus der Quelle des Heiligen Geistes, aus der Quelle der Motivation der Liebe waren, sondern aus Weglaufen, aus Angst, aus Verletzung, aus Zorn, aus Wut, dass das jetzt alles in die Heilung kommt. Papa, ich gebe dir die Erlaubnis, das so zu ändern, wie es dir gefällt. Papa, wo ich über andere negativ geredet habe, auch da, wo ich meiner Verletzung eine Stimme gegeben habe, wo ich meinem Schmerz eine Stimme gegeben habe und habe gedacht, ich habe das Recht, über andere zu schimpfen, zu lästern, immer wieder zurückzuschreiben, immer wieder zurückzuschlagen, das Imperium schlägt zurück, wo ich mir nichts mehr habe gefallen lassen und gedacht habe, das ist gut so. Nein, es ist nicht gut so. Ich wurde zum Geisterfahrer auf der Autobahn und ich bete, dass ich rumdrehe und wieder in die Richtung fahre, wo du mich haben willst. Danke, Papa, dass das möglich ist. Danke, dass heute Morgen ein Sonntag der Heilung ist, der Befreiung, der Wiederherstellung, der Umkehr, vielleicht auch der Buße und des Loslassens. Aber danke, dass ich das nicht aus Verstand tun muss, sondern aus deiner Liebe. Dass es mit deiner Liebe möglich ist und es wird nicht wehtun, es wird nicht mit Narben sein, sondern es ist heilsam für mich als Schuldiger und für mich als Opfer. Und für meine Opfer und für meine Schuldiger wird es Heilung sein. Danke, Jesus. Tu ein tiefes, tiefes Werk, Papa. Tiefes, tiefes Werk in jedem Einzelnen. Ich bete als Pastor jetzt, dass du ein tiefes Werk tust. Auch bei den Leuten im Internet, bei den Zuhörern in der Schweiz und in Österreich. Papa, auch da sehe ich Menschen, wo das total die Baustelle ist. Komm du da mit Heilung. Wirke du, Herr, wirke du, wirke du. Du hast ein tiefes, tiefes Werk. Die Wahrheit macht frei, sie tut weh, aber sie macht frei. Danke, Jesus, dass du freimachend bist. Du bist ein freimachender Geist, jeden Tag aufs Neue. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir zur Freiheit in Christus berufen sind. Danke, Jesus. Halleluja, halleluja. Vater, ich bekenne heute Morgen, ich bin kein Versager, sondern ich bin ein Sohn des Allerhöchsten. Ich bin keine Versagerin, ich bin eine Tochter des Allerhöchsten. Alles ist möglich mir, weil ich an dich glaube. Nicht, weil ich es kann aus mir, sondern weil ich an dich glaube. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Papa, ich bin ein Überwinder, ich überwinde weit. Heute ist eine neue Zeitrechnung. Heute ist ein neuer Durchbruch in eine neue Freiheit. Finanziell, gesundheitlich und zwischenmenschlich. Und vor allem meine Beziehung zu dir, Papa. Halleluja. Danke, dass ich Wunder sehen werde. Denn dein Wort sagt, Wunder und Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Sie werden Dämonen austreiben, die Kranke die Hände auflegen und sie werden geheilt. Und vieles, vieles mehr. Danke, dass es mir gehört. Danke, Papa, dass es mir gehört. Halleluja. Danke, dass ich nicht erst auf eine Bibelschule muss, sondern dass es heute eine Entscheidung ist, einfache Entscheidung, dass es mir gehört, es ist mein Erbe. Und ich trete heute Morgen mein Erbe an, mein volles Erbe, nicht ein Teil, sondern mein volles Erbe des Neuen Testaments. Es gehört mir. Halleluja. Und so wie wir auch heute gehört haben schon, dass prophetische Rede aufhört, die Gaben aufhören, aber alles wird bleiben, was du in mich hineingelegt hast. Den Christus in mir. Halleluja, die Hoffnung der Herrlichkeit. Danke, Jesus. Halleluja, Papa. Halleluja. Danke für dieses Wort. Halleluja. Amen. Halleluja.